Willkommen bei Crime und Kontext. Ich bin Jonas und heute bin ich wieder zusammen mit Mara, die, wie immer, die kritischen Fragen stellt und dafür sorgt, dass wir nicht nur an der Oberfläche bleiben. Mara, schön, dass du dabei bist.
Danke, Jonas. Ich bin gespannt, was heute auf dem Tisch liegt.
Wir haben heute zwei Fälle, die auf den ersten Blick sehr unterschiedlich wirken, aber beide haben etwas gemeinsam. Es geht um Verantwortung, um Strafrecht, um die Frage, was Gerichte tun, wenn Dinge passieren, die gesellschaftlich sehr schwer wiegen. Fangen wir an mit dem Fall aus Norwegen.
Marius Borg Høiby.
Genau. Ein Osloer Gericht hat ihn vergangene Woche zu 4 Jahren Haft verurteilt. Marius Borg Høiby ist der Sohn von Kronprinzessin Mette Marit, also aus dem engsten Umfeld der norwegischen Königsfamilie. Die Anklageschrift war umfangreich, 4 Vergewaltigungsvorwürfe, dazu Körperverletzung, Vandalismus, Drogendelikte.
Und das Gericht ist nicht der vollen Anklage gefolgt?
Nein, in 2 der 4 Vergewaltigungsvorwürfe wurde er freigesprochen. In den übrigen Punkten Körperverletzung, Vandalismus, Drogendelikte schuldig. Das Urteil lautet auf 4 Jahre Haft. Die Staatsanwaltschaft hatte 7 Jahre und 7 Monate gefordert. Das ist ein erheblicher Unterschied.
Was bedeutet das für die Betroffenen? 4 Frauen, wenn ich das richtig verstehe.
Ja, 4 Frauen sind als Geschädigte anerkannt worden und er muss ihnen Entschädigungen zahlen. Das ist zivilrechtlich wichtig, auch wenn es den Schaden natürlich nicht ungeschehen macht. Das Urteil wurde übrigens in Abwesenheit des Angeklagten verkündet.
Das fällt auf. Warum war er nicht da?
Das ist öffentlich nicht vollständig erklärt worden. Es ist rechtlich möglich, ein Urteil in Abwesenheit zu verkünden, wenn der Angeklagte ordnungsgemäß geladen wurde. Ob das hier der Fall war, dazu gibt es keine gesicherten Angaben. Berufung ist jedenfalls möglich, innerhalb von 2 Wochen.
Ich frage mich, wie solche Fälle überhaupt zur Anzeige kommen, wenn es um jemanden aus einem solchen Umfeld geht. Da ist doch die Hemmschwelle für Betroffene enorm hoch.
Das ist ein zentraler Punkt. Und genau das macht diesen Fall über die Person hinaus bedeutsam. Wenn jemand aus einem privilegierten, öffentlichen Umfeld angeklagt und verurteilt wird, hat das eine symbolische Wirkung. Im Guten wie im Schlechten. Im Guten, es zeigt, dass das Strafrecht nicht an gesellschaftlichem Status Halt macht. Im Schlechten, es zeigt, wie lange solche Verfahren dauern können und wie viel Kraft es Betroffene kostet, überhaupt bis zu einem Urteil zu kommen.
Und dann kommt ein Urteil, das weit unter der Forderung der Staatsanwaltschaft liegt. Das kann sich für Betroffene wie eine 2. Enttäuschung anfühlen.
Ja, wobei man fair sein muss, Gerichte sind keine Bestätigungsinstanzen für Anklageschriften. Ein Freispruch in 2 Punkten bedeutet, dass die Beweislage dort nicht ausreichte, nicht zwingend, dass nichts passiert ist. Das ist ein wichtiger Unterschied, den man auseinanderhalten muss.
Das Strafrecht setzt eben voraus, dass Schuld zweifelsfrei nachgewiesen wird.
Genau. Und das ist kein Fehler des Systems, sondern eine bewusste Schutzfunktion. Die gilt für alle, auch wenn das im Einzelfall frustrierend wirkt. Das Verfahren ist im Übrigen noch nicht abgeschlossen, Berufung ist möglich, das letzte Wort ist also noch nicht gesprochen.
Was bleibt von diesem Fall als Einordnung?
Ich glaube, der Fall zeigt 2 Dinge sehr deutlich. Erstens, Privilegien schützen nicht vor Strafverfolgung, aber sie können den Weg dorthin für Betroffene erschweren. Zweitens, Strafrecht ist kein Instrument der gesellschaftlichen Genugtuung. Es hat eigene Regeln, eigene Beweisstandards und das hat seinen Grund. Beides gleichzeitig im Kopf zu behalten, ist nicht leicht, aber wichtig.
Gut gesagt. Kommen wir zum 2. Fall. Der ist noch einmal anders gelagert.
Ja, und ich sage gleich vorab, dieser Fall ist sehr traurig und wir gehen respektvoll damit um. In Schorndorf bei Stuttgart ist ein 20 Monate altes Mädchen gestorben. Es war von seiner Mutter mehrere Stunden in einem geparkten Auto zurückgelassen worden, vergessen, wie es in den Berichten heißt. Als Rettungskräfte eintrafen, konnten sie das Kind nicht mehr wiederbeleben.
Das ist schwer zu hören.
Ja, die Mutter ist 44 Jahre alt. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart hat ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Tötung eingeleitet. Eine Obduktion soll klären, ob die Hitze im Fahrzeug ursächlich für den Tod war.
Warum ist das überhaupt noch nicht eindeutig?
Weil eine Obduktion bei einem solchen Fall notwendig ist, um die genaue Todesursache rechtssicher festzustellen. Hitzschlag, Kreislaufversagen, andere Faktoren, das muss medizinisch dokumentiert sein, bevor eine Anklage formuliert werden kann. Das ist ein Standardschritt in solchen Ermittlungen.
Und die Temperaturen im Auto? Wie schnell wird das gefährlich?
Der ADAC hat dazu klare Zahlen. Bei direkter Sonneneinstrahlung kann die Temperatur im Fahrzeuginnenraum bereits nach einer halben Stunde auf über 50 Grad ansteigen. Für Kleinkinder ist das extrem gefährlich, weil ihr Körper Wärme viel schlechter regulieren kann als der eines Erwachsenen. Der Körper eines Kindes erwärmt sich 3 bis 5 Mal schneller als der eines Erwachsenen. Das ist physiologisch, nicht dramatisiert.
Und trotzdem passiert das immer wieder. Ich frage mich, wie das möglich ist. Nicht anklagend, sondern wirklich als Frage.
Das ist eine berechtigte Frage und die Forschung hat dazu tatsächlich Antworten. Es gibt ein Phänomen, das im Englischen als Forgotten Baby Syndrome bekannt ist, auf Deutsch manchmal als prospektives Gedächtnisversagen beschrieben. Dabei handelt es sich nicht um Gleichgültigkeit, sondern um einen Mechanismus, bei dem das Gehirn unter starkem Stress, Schlafmangel oder Routineunterbrechung eine geplante Handlung, hier das Kind aus dem Auto nehmen, nicht ins Bewusstsein überführt.
Das klingt fast unvorstellbar, wenn man selbst Elternteil ist.
Ja, und genau deshalb ist die erste Reaktion vieler Menschen, das kann mir nicht passieren. Aber die Forschung zeigt, dass es eben nicht nur nachlässige oder schlechte Eltern trifft. Es passiert häufiger bei Menschen, die erschöpft sind, deren Routine sich verändert hat, zum Beispiel, wenn normalerweise der andere Elternteil das Kind in die Kita bringt und dieser Schritt plötzlich anders liegt. Das Gehirn arbeitet dann auf Autopilot.
Das macht es strafrechtlich schwierig, oder? Weil Fahrlässigkeit voraussetzt, dass jemand die Sorgfalt außer Acht gelassen hat, die man erwarten kann.
Genau das ist der juristische Kern. Fahrlässige Tötung nach deutschem Strafrecht, § 220-2 StGB, setzt voraus, dass jemand die im Verkehr erforderliche Sorgfalt verletzt hat. Die Frage ist, war das hier der Fall? Und wenn ja, in welchem Maß? Das ist Aufgabe der Ermittlung und letztlich des Gerichts. Wir sind da noch weit vor einem Urteil.
Ich finde es wichtig, das zu betonen. Es gibt ein Ermittlungsverfahren. Das ist noch kein Schuldspruch.
Richtig. Und ich sage das auch deshalb, weil solche Fälle in der Öffentlichkeit sehr schnell zu einer Verurteilung im sozialen Sinne führen, lange bevor ein Gericht überhaupt entschieden hat. Das ist ein Muster, das wir immer wieder sehen und das Betroffene zusätzlich belastet, in einer Situation, die ohnehin kaum vorstellbar ist.
Was kann man aus so einem Fall lernen, ohne es zu moralisieren?
Es gibt konkrete Hinweise, die Präventionsorganisationen und der ADAC selbst empfehlen. Zum Beispiel Tasche oder Handy auf dem Rücksitz neben den Kindersitz ablegen, damit man zwingend nach hinten schauen muss. Oder eine Erinnerung im Kalender setzen, wenn die Routine abweicht. Das klingt banal, aber genau diese kleinen Unterbrechungen im Autopilot können entscheidend sein.
Das sind einfache Maßnahmen, die aber wirklich helfen können.
Ja, und das ist vielleicht der wichtigste Lerneffekt aus diesem Fall. Nicht Schuld zuweisen, sondern verstehen, wie solche Tragödien entstehen und was man tun kann, damit sie nicht passieren.
Das fühlt sich respektvoller an gegenüber allen Beteiligten.
Gut, dann kommen wir zum Abschluss. Zwei sehr unterschiedliche Fälle heute, aber beide werfen grundlegende Fragen auf. Im ersten Fall: Wie funktioniert Strafrecht, wenn Täter aus privilegierten Umfeldern kommen, und was bedeutet ein Urteil für Betroffene? Im zweiten Fall: Wie entsteht Schuld, wenn keine böse Absicht erkennbar ist, und was sagt das über unsere Erwartungen an Eltern, an Aufmerksamkeit, an menschliches Versagen? Beides sind Fragen, die über den Einzelfall hinausgehen. Danke fürs Zuhören und danke, Mara, für die Einordnung heute.
Danke, Jonas. Bleibt kritisch, bleibt neugierig und passt aufeinander auf.